SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Sascha Reimann ist heute bei uns, also der Mann, den viele oder die meisten jedenfalls als Ferris MC kennen. Aus Hamburg zu uns gekommen. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Wolfgang.
Du bist aus Hamburg gekommen mit dem Auto, ganz und gar ungewöhnlich, weil die meisten dann doch Zug nehmen oder fliegen. Also das heißt, du gehst gerne noch auf die Straßen Deutschlands?
Ich fahre sehr gern Auto. Wenn ich die Wahl habe zwischen Flugzeug, Zug und Auto, nehme ich gerne das Auto.
Und du nimmst in Kauf, in den einen oder anderen Stau zu kommen, was bei der Strecke zwischen Hamburg und Stuttgart jetzt nicht so ganz unüblich ist.
Ja, ich hatte Glück, war nur ein Stau. So. Ja. Ich bin aber vorher auch nach Frankfurt gefahren zu einem Kumpel, weil da eine Shisha-Messe ist. Da ist mein Geschäftspartner und mit dem bringe ich ja meine eigenen Liquids raus. Deswegen habe ich ihn mal besucht, weil wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben. Der kommt eigentlich auch ursprünglich aus Stuttgart. Dann bin ich da gewesen und dann bin ich die letzten 200 Kilometer dann hierher gefahren.
Wir leben ansonsten in durchaus turbulenten Zeiten. Was bekümmert dich aktuell am meisten?
Ja, alles, was bei mir jetzt gerade passiert, so, ne, nach der Veröffentlichung des Buches, so, jetzt Ukraine-Krieg und so und das Ganze mal außen vor gelassen, beschäftigt mich das gerade so.
Beschäftigt heißt, du bist mit einer sehr persönlichen Geschichte rausgekommen, eine Autobiografie, ich habe es vorhin schon gesagt oder angedeutet, ein mehrdeutiger Titel, Ich habe alles außer Kontrolle, Punkt, kein Roman. Ist es ein Unterschied, ob man mit einer CD beispielsweise als Musiker und Künstler rausgeht und wird dann irgendwie begutachtet oder ob man sozusagen mit seiner eigenen Lebensgeschichte auf die Bühne geht?
Ja, das eine kann man lesen, das andere kann man hören.
Oder angucken oder beides.
Ja, also es ist natürlich, die Biografie beschreibt ja im Endeffekt ein Potpourri aus, also Ausschnitten aus meinem ganzen Leben. Und ein Album ist halt ein Zeitdokument in dem Moment. Also das, was gerade ist, wird gerade produziert, musikalisch und umgesetzt.
Das Besondere, also für mich zumindest Besondere an dieser Autobiografie ist, dass nicht du sie geschrieben hast, sondern deine Frau. Wie ist es zu dieser Kombination gekommen?
Genau, meine Frau hat es komplett geschrieben. Ich habe sie vollgetextet. Ja, und viele Geschichten kannte sie ja auch sowieso schon, weil wir ja seit 10 Jahren verheiratet sind. Und sie ist halt eine Schriftstellerin. Und deswegen war meine Biografie in guten Händen bei ihr.
Hast du dir vorher sehr genau überlegt, was du ihr erzählst und was du möglicherweise verschweigst?
Nee, so ein Level haben wir nicht in unserer Ehe. Also wir verschweigen gar nichts. Wir haben eher darüber diskutiert, was ist interessant noch mit reinzupacken und wo ist es nicht nötig, dass man das auch noch irgendwie auspackt an Geschichten. Weil es ist so viele Geschichten. Wir haben natürlich versucht, so die extremen Sachen auch reinzupacken, aber auch ein paar harmlosere Szenarien reinzupacken, um einen Spannungsbogen auch zu haben für den Leser.
Also dein Leben besteht oder bestand jedenfalls bislang aus sehr vielen Höhen, aber natürlich auch verdammt vielen Tiefen. Ob das nun die Drogengeschichten von früher waren, ob das der Knast war, ob das auch schwierige Familienverhältnisse waren. Hattest du irgendwann die Sorge, das Ganze könnte zu schwergewichtig daherkommen?
Das Buch?
Ja.
Der Inhalt?
Ja.
Naja, das haben wir ja extra so gemacht, dass das schon selbstironisch und unterhaltsam dargestellt wird. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf irgendwas Überdramatisierendes. Das war überhaupt nicht die Intention. Das Buch sollte schon auch unterhaltsam sein. Es ist ja Unterhaltungsliteratur. Es soll ja auch mal verfilmt werden irgendwann. Und ich habe keinen Bock, dass das dann irgendwie ein Drama wird. So, das ist ja auch sehr lustig. Also es ist ja Trainspotting meets Pastewka. Ein Fettnäpfchen nach dem anderen. So. Ja.
Für dich in vielerlei Hinsicht extrem wichtig. Aktuell ist Familie was Tolles. Du bist mit einer Frau verheiratet, die immerhin deine Autobiografie geschrieben hat. Ihr habt eine inzwischen 3,5 Jahre alte Tochter.
Ja.
Eine große Bereicherung für dein Leben, vermute ich.
Ja.
Ja.
Ja, ich werde gezwungen, weiter zu wachsen.
Ja.
Ja. Und mich auch, Verbessern ist halt irgendwie ein komisches Wort, aber man wird schon gezwungen, halt ein besserer Mensch zu werden. So.
Hatte das, also die Geburt deiner Tochter und das Leben mit deiner Tochter, hatte das auch was Eigentherapeutisches, wenn du an deine eigene, nicht besonders schöne Kindheit und Jugend zurückerinnerst?
Ja, ich versuche eigentlich, das fernzuhalten, so, weil meine Tochter hat da mit nichts am Hut, so. Das ist, glaube ich, nicht.
Nee, du für dich nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst, so. Aber ich glaube, das Therapeutische musste ich dann in der Schwangerschaft schon verarbeiten, sozusagen. Ja? Das ist wichtig. Man muss da frei rangehen. Ja, man darf da nicht, ich glaube, sonst verkrampft man da auch so, wenn man immer noch die Dämonen in sich hat und dann irgendwie die ganze Zeit so dieses, ich werde alles besser machen als das, was ich erlebt habe, so, weißt du, so, ja, das ist ja völlig normal, dass man das will und ist ja auch eine Evolution, die Erziehungsmaßnahmen, die früher stattgefunden haben, die finden so ja heute gar nicht mehr statt, die ganzen Werte von früher gelten heute ja gar nicht mehr.
Deine Dämonen von früher, also, der Vater hat die Familie früh verlassen, du bist letztlich dann vaterlos groß geworden. Eine Mutter, die dir auch nicht den Halt gegeben hat, den du gebraucht hättest. Verschiedene Stiefväter, die irgendwie prügelnd in die jeweiligen Wohnungen gekommen sind. Hast du diese alten Dämonen komplett hinter dir gelassen oder kommen die manchmal noch hoch?
Ja, ich glaube, komplett abschließen ist immer schwierig so. Also die kommen natürlich immer mal wieder hoch so, klar. Mhm. Es müssen halt Situationen passieren, die einen triggern, dass es wieder hochkommt, natürlich in dem Moment.
Hast du Strategien entwickeln können, damit gut umzugehen, wenn die Dämonen kommen?
Nee, eine Strategie habe ich nicht entwickelt. So, ich bin nicht so ein strategischer Typ. Ich bin ja ein sehr emotionaler Typ. Das heißt, ich lasse es auf mich zukommen und gehe dann damit um. Mhm.
Zu deinem Vater hast du gar keinen Kontakt mehr?
Wir haben den Kontakt für unsere Tochter wieder hergestellt.
Funktioniert das?
Naja, er muss ja nur Opa sein in dem Moment, wenn halt Anlässe anstehen, wie Ostern, Weihnachten, Geburtstag und so weiter. Okay. Also er ist dann der Opa, der irgendwie gönnen kann. Ja? Der wohnt ja auch nicht in derselben Stadt wie wir. Das heißt, man sieht sich und spricht sich eh nicht so oft so. Ja. Ne? Aber unsere Tochter weiß dann wenigstens, sie hat einen Opa, sie hat eine Oma, sie hat noch meine Schwiegermutter auch noch als Oma. Okay. So.
Wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter, wenn ich fragen darf?
Momentan überhaupt gar nicht.
Schwierig.
Schwierig bis gar nicht.
Weil sie mit dem Buch nicht einverstanden war und der Rolle,
die sie darin spielt. Wir hatten eh so ganz wenig Kontakt und auch nur zu Anlässen und so weiter. Und das hat natürlich auch mit unserer Vorgeschichte zu tun. Wir haben keine gesunde Mutter-Kind-Beziehung. Und aufgrund des Buches hat sie den Kontakt abbrechen wollen jetzt. Und ich habe das dankend angenommen, weil das für mich eine Absolution, dass ich nicht den Schritt gehen musste, diesen Kontakt abzubrechen, sondern sie hat verlangt, den Kontakt abzubrechen und nimmt mir dadurch das schlechte Gewissen, was ich sonst hätte, wenn ich den Kontakt abbrechen würde, weil ich ja immer noch das Kind bin von meiner Mutter.
Ja, klingt nach einem harten Schnitt.
Ja, genau. Und daran habe ich natürlich jetzt zu knabbern erstmal, aber auch damit werde ich fertig.
Sascha Reimann ist heute bei uns. Von Guns N' Roses Slash hast du mal persönlich kennengelernt. In welchem Rahmen war das?
Auf einem Festival, wo wir mit Deichkind gespielt haben. Das war das Gute, so wenn man mit Deichkind Festivals gespielt hat oder Festivals allgemein spielt, dann lernt man halt viele verschiedene Künstler, dann hat man das Privileg, die mal kennenlernen zu dürfen.
Okay.
Das ist ganz geil.
Wie hast du diesen Slash abgespeichert bei dir nach der Begegnung?
Nicht, also ich habe jetzt nicht lange mit ihm unterhalten. Wir haben, also Porky hat mit ihm ein Foto gemacht so und Shake Hands und das war's dann.
Das war's.
Ich hatte jetzt nicht so viele Fragen auf dem Herzen, ehrlich gesagt.
Okay. Deichkind, 10 Jahre, ich glaube von 2008 bis 2018, 18, ja. Eine auch künstlerisch wichtige Phase in deinem Leben.
Ja, es war der Anfang, wieder auf die Bühne zu steigen. So, ne? Davor hatte ich ja extra gesagt, so, ich mach nichts mehr, ich gehe nicht mehr auf die Bühne, ich leg nur noch Elektro auf. Und durch Deichkind konnte ich dann wieder lernen, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Und das aber auch mit einem Team. Und das hat mir sehr gut getan, im Endeffekt nicht solo auf der Bühne zu stehen, sondern halt, dass jeder einen Teil der Verantwortung der Live-Show auf seinen Schultern trug. Und das hat dadurch mehr Spaß gemacht, wieder live zu spielen.
Und der Ausstieg dann nach 10 Jahren, war das eine klare, präzise Entscheidung, die du auch schnell für dich getroffen hast? Oder wie lief das damals?
Die haben wir auch gegenseitig getroffen. Ne? Ich bin gegangen und ich wurde gegangen. Und natürlich ist eine Trennung nie
schön.
Nicht immer schön. So. Also fast nie schön. Ne? Ja. Klar. Aber mehr würde ich dazu jetzt nicht sagen wollen.
Logisch, also Trennungen sind nie schön. Die Frage ist nur, bleibt dann irgendwas noch haften, was die jeweils Beteiligten noch lange mit sich rumschleppen, oder kann man da irgendwann auch mal abschließen und seinen Frieden machen?
Ja, ich glaube, jeder hat seinen Frieden gemacht. Mhm. Da ist jetzt kein Groll oder irgendwie sowas. Im Gegenteil, also es gibt auch Momente, wo ich das, wie gesagt, auch vermisse, mit denen auf der Bühne wieder zu sein oder Sachen zu machen. So, es waren ja auch sehr viele schöne Zeiten. So.
Ja. Du warst dann danach auch wieder solo unterwegs. Dann kam für alle Künstler dieses monster-einschneidende Erlebnis von Corona.
Ja.
Wie hast du diese gut 2 Jahre erlebt für dich?
Ja, es war schon extrem, ne? So gerade was die Existenz anging, ich war gerade im Aufbau wieder eine Platte am Produzieren, es waren Festivals gebucht. Ich könnte so ausholen, aber es war schon eine sehr depressive, harte Zeit, wie für jeden, glaube ich, oder für jeden Künstler. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Das einzig Gute war halt, weil unsere Tochter war so 1,5, ich hatte sehr viel Zeit für sie.
Ja.
Und das ist natürlich wertvoll, ne? Ja. So für die Bindung, Vater-Tochter-Verbindung, ist das sehr gut, wenn du viel Zeit hast und für deine Tochter da sein kannst.
Aber das, was du gerade angedeutet hast, das war schon auch da, so diese, vielleicht sogar sowas wie eine Urangst, existenzbedrohend, diese Corona-Geschichte zu erleben?
Ja, und sie ist ja auch noch nicht ganz vorbei, ne? Die Nachwehen wirken ja auch noch nach, gerade.
Ja.
Also das ist,
bedeutet,
man ist jetzt gerade so, die Scherben versucht man gerade aufzufegen, so.
Ja. Weil du gesagt hast, es waren Sachen gebucht, Konzerte schon vereinbart.
Ja.
Wird das jetzt alles im peu à peu nachgeholt?
Wie genau, jetzt aus? Kommt so, ich glaube, von den 15 Festivals, die gebucht waren, haben 9 überlebt. Wo ich dann spielen werde. Dann eine Tour wurde schon 2 Jahre verschoben, die findet im Herbst jetzt statt. Und blablablub, alles so, ne? Die ganzen Clubs, ich konnte ja auch nicht mehr auflegen. Ich hatte bis März noch DJ-Gigs und dann auf einmal nichts.
Ja. Der Titel deiner Autobiografie, die im Wesentlichen von deiner Frau geschrieben wurde, heißt: Ich habe alles außer Kontrolle, Punkt, kein Roman.
Diese Punkt Kein Roman gehört aber nicht zum Titel. Ne? Das ist die Reihe von dem Edelburg Verlag, Kein Roman. Da wurden halt auch andere Bücher wie Elbschlosskeller und so weiter, Herbertstraße und so weiter, werden da veröffentlicht.
Okay.
Und das ist halt einfach nur eine Reihe.
Ja, schon klar.
Wir sind das vierte Buch sozusagen, was unter dieser Reihe veröffentlicht
wird. Soweit diese Aufklärung, ist auch wichtig.
Darf ja, klar, nicht, dass die Leute denken, ich habe alles außer Kontrolle, Punkt, kein Roman, dass das der Titel ist. Das wäre total lang, also das würde mir nie einfallen.
Okay, wir haben es geklärt.
Cool.
Da sind ein paar Sachen drin, dein Leben betreffend, die, wie soll man es formulieren, fast was Tragikomisches haben. Also beginnend damit, dass die Postbank dir mal irrtümlich, ich glaube es waren 30.000 D-Mark überwiesen hat.
Genau.
Die du einfach ausgegeben hast?
Die habe ich natürlich einfach ausgegeben.
Mit der Folge und dem Ergebnis, dass du Privatinsolvenz anmelden musstest.
Genau, ja.
Was hast du mit diesen 30.000 veranstaltet?
Das steht im Buch.
Ja, kurz zusammengefasst. Möbel?
Nee, noch nicht mal das. Lifestyle.
Lifestyle.
Drogen, Fastfood, Musik, Musikanlage, Boxen. So einfach, hab's mir gut gehen lassen, so.
Ja.
Ich hätte weitaus Vernünftigeres damit machen können, so. Aber ich weiß gar nicht, wie alt war ich da nochmal?
Ende 10,
zu
Anfang
jung,
20?
Zu jung, um bis um die Ecke denken zu können.
Irgendwann wollte die Bank das Geld zurück, aber das Geld war futsch. Und dann?
Ja. Ja, und dann war es soweit. Ja, und dann konnte ich das natürlich nicht zahlen. Ja, und dann musste ich halt ein Offenbarungseid, oder wie das heißt,
leisten.
Leisten. Und hatte dann einen Eintrag und war dann handlungsunfähig erstmal jahrelang.
Dann hast du was?
Kreditunwürdig.
Das ist aber inzwischen aufgehoben und ganz anders.
Ja, ja, ist ja auch wieder lange her.
Dann hast du mal eine Kfz-Lehre gemacht, ohne jemals selbst Auto fahren zu können?
Genau, korrekt? Ohne Führerschein.
Ohne Führerschein.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass das geht. Weil irgendwie muss man diese Autos ja auch bewegen können als Kfz.
Nee. Die wurden dann von jemand anders reingefahren, von dem Gesellen oder okay. Von irgendeinem anderen Lehrling. Ich nicht.
Aber für dich war das nie eine Alternative, in diesen Beruf dann tatsächlich reinzugehen?
Auf gar keinen Fall. Das war ja noch so, so ein alter Wert, der mir mitgegeben wurde von meiner Mutter damals. Du brauchst was in der Hand, Junge. Du brauchst einen Schein in der Hand. So,
ja.
Ne? Und da war ich halt 16. Und meine Mutter wollte natürlich so schnell wie möglich mich loswerden und dass ich nicht auf ihrer Tasche liege. So, mhm. Das war eigentlich der Grundgedanke. Ja? Junge, geh arbeiten, verdien dein eigenes Geld, damit ich meinen Job als Mutter getan habe.
Gibt's eigentlich, wenn du zurückguckst, so ein eng umrissenes Zeitfenster, in der dir klar war, dass die Musik deine Lebensperspektive ist oder sein soll und du das jetzt sehr konzentriert auch angehst?
Das war in der Lehre, weil ich ja die ganze Zeit schon in Bands gespielt habe und rumexperimentiert habe, war das eigentlich schon irgendwie unbewusst klar, dass der Weg dahin führen würde. Und ich habe ja auch mit 8, 9, 10, 11 Theater gespielt, stand schon auf der Bühne. Das heißt, ich hatte immer einen Bezug zu kreativen Sachen.
Das war in dir drin.
Also für mich war das, dieses Lehrding ja. Und dieses ganz normale Bürgertum war für mich sowieso ganz weit weg eigentlich.
Okay, die Drogen hast du gerade angesprochen. Seit wann bist du drogenfrei, wenn ich so direkt fragen darf?
Ja, kommt drauf an. Wenn man Cannabisprodukte auch noch mit einbezieht, dann bin ich seit 16, 17 Jahren drogenfrei.
Also Haschisch und Marihuana auch kein Thema mehr?
Auch kein Thema mehr. Zumindest nicht unkontrolliert. Also ja. Ich habe mal CBD-Joint geraucht, weil es ja legal ist auch. Und damals gab es zum Beispiel kein CBD, also CBD-reines Marihuana. Und das hätte ich mir aber gewünscht zu der Zeit, wo ich den Entzug gemacht habe, was Marihuana-Produkte und Cannabis-Produkte angeht. Weil ich hatte immer im Kopf gehabt, so wie schön wäre das, wenn ich den Geschmack noch hätte, das zu rauchen ohne den Rausch und ohne diesen Kontrollverlust oder so.
Ja,
und jetzt ist es soweit. Aber mittlerweile, auch davon bin ich eigentlich ab.
Wie war es früher bei dir mit härteren Drogen, Kokain beispielsweise?
Ja.
Ja?
Also die ganze Bandbreite natürlich so. Ne? Erst fängt man ganz normal an, dass man sagt, so, das ist was Besonderes, wir machen das nicht so oft. Und dann wurde das aber zum Alltag.
Mhm.
Also es war eher, dass man dann irgendwann eine Phase hatte, wo man weniger nüchtern war, als breit.
Hast du unter Kokain auch diese Phasen erlebt, wo du gedacht hast, rauschhaft geniale Einfälle zu haben und wenn du dir die Texte dann in nüchternem Zustand durchgelesen hast, hast du festgestellt, dass es ziemlich viel Müll war?
Genau.
Ja?
Aber es war halt ein super Prozess, in diesem Rausch halt das zu zelebrieren und zu krickeln und zu schreiben und auch das abzufeiern und zu fühlen in dem Moment. Und wie gesagt, am nächsten Tag, ich konnte nicht mal lesen, was ich da geschrieben habe. So, es war auch teilweise nur ein Wort, ganz krickelig. Und es fühlte sich aber im Rausch an, als hätte ich ein ganzes Lied geschrieben.
Ja.
So, und es war nur ein krickeliges Wort. So, ja, also das war schon lustig, ja.
Heroin, auch ein Thema in der Vergangenheit bei dir?
Ja, nur im Kopf war ja immer das Interesse da. Und im Buch wird ja beschrieben, wie ich einmal Heroin rauche.
Ja.
Oder per Blech mir reingebe. Und genau, das ist dann im Buch beschrieben, was das mit mir gemacht hat und wie ich dazu stehe. Also Heroin war absolut nicht meine Droge.
Ja.
Bin ich auch ganz froh drüber. Also es gibt ein paar Drogen, wo ich weiß und froh sein kann, dass ich die nicht zu meiner gemacht habe.
Crack beispielsweise?
Nee, Crack auch überhaupt nicht so. Zu der Zeit war das auch in Deutschland noch nicht so gang und gäbe, dass Crack an jeder Ecke zu kaufen gab und Crystal Meth auch nicht.
Der Entzug, eine richtig harte Nummer damals für dich?
Nee, harten Drogen überhaupt nicht. Total easy. Der Cannabis-Entzug war das harte Ding sozusagen.
Warum eigentlich?
weil ich, glaube ich, 20 Jahre lang Dauer konsumiert habe. Also von morgens bis abends, selbst wenn ich in der Nacht wach wurde, habe ich den Joint, der an meinen Körper klebte, dann nochmal angezündet und weitergepennt. Und ich glaube, ich habe da einfach mein Kontingent an Gesundheit einfach aufs Spiel gesetzt in dem Moment, meine psychische Gesundheit.
Ja. Du hast in dieser Autobiografie auch deinen Körper als eine Art Mülleimer beschrieben, wo man einfach vergessen hat, den gelegentlich zu leeren.
Ja, nicht man, sondern ich. Ich habe vergessen, den zu leeren. So, ja? Und ja. Irgendwann habe ich das dann ja getan. Ja. Ich habe immer gesagt, so, nachdem ich das alles hinter mir gebracht hatte, habe ich immer gesagt, so, hey, lieber früh anfangen und früh aufhören und das Leben danach weiter genießen.
Jetzt kommen die Ärzte mit Schrei nach Liebe. Ja, wichtige Band für dich?
Sehr wichtige Band, ganz viele Schlüsselerlebnisse in meinem Kopf, in meiner Jugend. Und ich kann da nur zu sagen, einmal Fanboy, immer Fanboy.
Sascha Reimann ist heute bei uns, also der eine Erfahrung gemacht hat, um die ihn jetzt nicht so viele Leute, vermute ich jedenfalls, beneiden werden. Er war mal 2 Wochen in U-Haft. Hintergrund, du hast damals Drogen vertickt, dann hat die Polizei dich hops genommen. Und dann, ich weiß ja nicht, war das Brunsbüttel oder wo warst du da? In welcher Haftanstalt?
In Hohlen, wie heißt das? Hohlen-Glacis.
Oh.
Ich darf das nicht falsch aussprechen, weil springt mir meine Frau wieder auf den Dach. Genau, da war ich in U-Haft. Unfreiwillig.
Ja. Ja.
Und auch nicht zu Recht. Ich war nicht zu Recht in U-Haft, weil es wurde ja nie bewiesen, dass ich mit diesen Drogen, also in diesen Mengen, ja, die mir vorgeworfen wurden, dass ich die vertickt habe.
Ja, gab es dann einen Prozess irgendwann hinterher? Oder ist das Verfahren einfach eingestellt worden?
Es gab nicht die Art von Prozess, dass man dann nochmal einen Gerichtstermin hatte, sondern mein Anwalt hat dann das alles in die Wege geleitet und so weiter. Aber wir sind da abgeschmettert worden dann.
Okay.
Also ich habe am Ende des Tages den Anwalt bezahlt, dafür, dass er mich aus der U-Haft wieder rausgeholt hat. Und 18.000 Mark Strafe habe ich bezahlt, wo ich aber gar nicht weiß,
warum und wofür.
Wofür? Ah. Weil es gibt nicht den Beweis, dass diese Strafe rechtens war. Ja. Weder U-Haft noch die Geldstrafe.
Diese 2 Wochen U-Haft, also das Gefühl dann in einer Zelle, ich weiß gar nicht, hattest du eine Einzelzelle oder war das mehrfach belegt?
Ich war erst für eine Nacht war ich in einer Einzelzelle, die so Alcatraz-mäßig aussah. Das wird dann auch im Buch beschrieben, wie das alles vonstatten ging. Und dann kam ich in eine Gemeinschaftszelle, die auch, also was auch eine ganz lustige Geschichte ist.
Inwiefern? Wegen der handelnden Figuren, also
ja, genau,
mit deinen Mitbewohnern
damals. Genau. Ja, ich will gar nicht so viel verraten. Ich will ja, dass die Leute das Buch lesen. Ja, ich will ja gar nicht das ganze Buch. Weißt du, das sind halt auch so teilweise Highlights, die wir hier rauspicken, die total lustig sind zu lesen.
Ja, aber sie sind auch lustig zu hören. Und zwar von dir.
Ja, okay, klar.
Ja. Also es war einer drin, der, wie soll man es formulieren, der eigentlich ein Auge auf dich geworfen hat damals.
Ja, hatte den Anschein, ne?
Ja.
Aber ich bin dann nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. So. Also er konnte nichts erkennen, was sein Schwulenradar anschlagen ließ. So.
Okay. Ansonsten, wie hast du dieses Gefühl abgespeichert, in einem Zimmer, in einem Raum zu sein und wenn du auf die Tür guckst, feststellst, dass da keine Klinke da ist?
Also ich glaube, das Problem war einfach, dass ich nicht wusste, warum, wieso, weshalb und ich unfreiwillig in U-Haft gesessen habe, ohne zu wissen, und das war das Schlimmste, wie lange werde ich in U-Haft sitzen? Was wird mir vorgeworfen? Aha. Warum bin ich hier? Und diese Macht.
Ohnmacht.
Auch diese Macht, die auf mich ausgeübt wurde, dass ich mich nicht mehr frei bewegen konnte. Aha. Das hat sehr viel Negatives bei mir ausgelöst, so dass ich dann halt zwischendurch, zum Beispiel, ich kann kein MRT mehr machen, so. Wenn ich in dieser MRT-Rolle
Röhre
bin, muss ich sofort den Panikknopf drücken, so, weil ich einfach totale klaustrophobische Anfälle kriege. So. Selbst in einem Kino habe ich das schon 2-3 Mal erlebt, dass ich den Kinosaal wieder verlassen musste, sobald es dunkel wurde und ich mich eingeengt fühlte in dem Moment. Also das ist schon krass, das habe ich immer noch mitgenommen.
Ferris MC und das Reime-Monster. Wie geht's dir, wenn du jetzt etwas hörst, was du vor über 20 Jahren produziert hast?
Ja, ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Ne? Es ist ja auch so ein Klassiker und so ein Gassenhauer und Evergreen sozusagen. Und ich weiß halt, dass Afrop und ich so nach 5 bis 10 Jahren ungefähr Reime-Monster-Dauerschleife hatten wir beide auch mal zwischendurch so konnten das nicht mehr hören. Ja. Ja. Und dann war irgendwie auch eine Pause und nach ein paar Jahren haben wir aber dann gemerkt, so, aber wir haben einen heftigen Klassiker. So, ja. Ne? Das ist ja wieder irgendwas eher Ehrvolles, so, dass wir sowas halt zustande gebracht haben.
Wie geht's dir generell, wenn du alte Sachen von dir hörst? Kannst du das jeweils aus der damaligen Zeit heraus genießen oder denkst du dann, ach, an der Stelle hätte ich es vielleicht ein bisschen anders machen sollen?
So und so, ja. Ja, natürlich gibt es Stellen, wo ich im Nachhinein die Hände über den Kopf schlage und sage so, oh, mein lieber Scholli, Digga, was hast du da denn verzapft? Aber genauso gibt es Momente und Songs, wo ich sage so, boah, Digga, für 99, 2002, 2003 und so, warst du ganz schön deiner Zeit voraus. So ja. Und können bis heute manche Rapper sich eine Scheibe von anschneiden.
Du bist ja nun auch jemand, der also sehr viel von sich in seinen Texten, in durchaus lyrischen Texten preisgibt. Kennst du dann auch das Gefühl, wenn du sowas dann später nochmal hörst, dass du das Gefühl hast, zu viel von dir preisgegeben zu haben?
Nee, das überhaupt nicht. Da habe ich mir nie die Gedanken gemacht, dass ich zu viel preisgegeben habe von mir.
Nicht.
Weil das war ja so mein Stilmittel im Endeffekt, mich als Selbstdarsteller darzustellen mit den ganzen Problematiken, die mich umgeben. So, und da wollte ich eigentlich auch wahrheitsgemäß bleiben, so. Ja. Ob Drogenkonsum, ob die Gegend, wo ich herkomme, ob verlorene Freunde, ob Familie, alles, was mich betrifft, auch teilweise dann, ohne es zu wollen, aber gleichzeitig auch sozialkritisch.
Ja, aber man macht natürlich, wenn man über die eigene Verzweiflung schreibt, über die Depression, über das Melancholische, über das Manische, das ja bei dir auch eine gewisse Rolle gespielt hat, man macht doch sehr weit auf. Und ist damit Frage ein Stück weit auch verletzlicher, als man es sonst wäre?
Ja, also für mich war das, wie gesagt, völlig Standard und normal. So, ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht weniger verletzlich, als wenn ich mich nicht aufgemacht hätte. So. Ja. Klar war ich, habe ich mich hier und da zu einer Zielscheibe gemacht für gewisse Kandidaten, um mich anzugreifen, aber oder mich angreifbar auch zu machen dadurch, dass ich so bin, wie ich bin. Aber das ist mir auch egal im Endeffekt. Also das ist so tief, habe ich mich damit gar nicht beschäftigt, okay, ob ich jetzt verletzlicher bin oder nicht.
Wie bist du eigentlich in der Vergangenheit mit Kritik umgegangen? Ich frage auch deshalb, es hat super Kritiken für dich gegeben im Laufe deiner Schaffenszeit. Es
ja,
hat
aber auch umgekehrt.
Eben vernichtende Kritiken gegeben, das schlechteste Album, das er jemals gemacht hat. So was zum Beispiel.
Ja, ist für mich aber unverständlich so.
Ja, aber hat
ja das klar, jeder liest gerne gute Kritiken, aber ich kann mit diesen schlechten Kritiken, weil die sind ja auch nicht wirklich konstruktiv, dann die schlechten Kritiken, sondern die sind sehr persönlich, also die greifen mich ja damit als Mensch an und bewerten gar nicht wirklich den Inhalt der Musik. So, und darüber hinaus sind es Leute, die selber nicht mal Musik machen, sondern einfach nur Musik konsumieren und das dann bewerten. Die wissen doch gar nicht, was für ein Schaffensprozess dahinter steckt, so wie viel Liebe, Energie, Zeit da reingesteckt wird. Und das ist halt das, wo ich sage, so, das ist unverschämt.
Eigentlich wollten wir über die Frauen sprechen, die ja im Buch auch eine bestimmte Rolle spielen. Wieso zeigst du mit dem Zeigefinger
du
auf mich?
Du wolltest über die Frauen sprechen.
Ich habe jetzt, wie nennt sich das, Pluralis Majestatis. Also ich habe jetzt sozusagen das, was ich wollte, in die Wir-Form gekleidet.
Ja, wie geht's uns denn heute, ne?
Wie geht's?
Ja, okay, genau.
Bisschen gespreizt eigentlich. Aber gut, gespreizt ein bisschen.
Okay. Also. Aber ich wollte noch mal, aber ganz kurz noch mal einlenken bei diesem Kritikding mit dem Vernichten. Das Album, was du da ansprichst, das war zum Beispiel in einem Magazin war es Album des Monats und in dem anderen Magazin war es vernichtet worden.
Ja.
So, da sieht man mal einfach so, die Geschmäcker sind einfach verschieden und werden auch verschieden, es wird einfach verschieden bewertet, so. Ja. Man weiß gar nicht, ob man überhaupt Kritiken, Reviews für Musik irgendwie überhaupt ernst nehmen sollte.
Ist aber bei allem so. Das gilt beispielsweise, wir haben ja so eine Einrichtung Mails in Studio. Da gibt es Leute, die schreiben, Ferris MC, total guter, authentischer Typ, ja, nicht irgendwie kommerziell in irgendwelchen Schubladen befindlich. Und es gibt andere, was ist das für einer, kann man ja gar nicht hören. Was hat der für lange Pausen nach den Fragen, sowas.
Hm. Ja. Was für lange Pausen nach den Fragen?
Wenn ich dich was frage, hast du immer mal wieder eine relativ lange Pause, weil okay. du nachdenkst. Und das normale Radioverhalten ist inzwischen halt anders. Dann stellt man eine Frage, dann kommt die schnelle Antwort, dann kommt die nächste Frage, dann kommt wieder eine schnelle Antwort.
Ja, ihr seid ja auch alle Sabbelheinig so und seid ja auch trainiert, so, weißt du? Die meisten, und viele Künstler sind dann auch irgendwelche extrovertierten Typen, die dann einfach auch Interviewtraining gemacht haben. Das mache ich alles nicht so, ne? Ich bin einfach so, wie ich bin. Und
das war für dich nie ein Thema, dich da schulen zu lassen.
Nee, warum?
Dann
ist das ja irgendwas Antrainiertes, was ich da antworte. Weißt du, das gibt ja viele Künstler, die geben dann jedes Mal dieselbe Antwort auf eine bestimmte Frage. Jedes Mal dieselbe. Das ist doch total langweilig. Ja, da möchte ich mich nicht einreihen. Ich möchte so wie ich, weißt du, da kommt dann zwischendurch dann auch mal was Lustiges bei raus, womit keiner mit rechnet. Ja. Oder ich krieg einen Hieper und dreh auf einmal voll durch oder so. Oder schmeiß was um. Oder oder mach Pausen, bevor ich antworte.
Ja, womit keiner rechnet, das mit den Frauen, was wir schon mal verschoben haben, kriegen wir jetzt eigentlich nicht mehr sinnvollerweise unter, weil die Sendung zu Ende geht. Zwei Sachen, wie ich es interpretiere, du bist ein glücklich verheirateter Mensch.
Ja.
Korrekt?
Ja.
Und diese Beziehung ist dir unfassbar wichtig, die du zu deiner Frau hast. Ja? Und zweitens, die anderen Frauengeschichten aus der Vergangenheit, die im Buch eine Rolle spielen, das für mich härteste war die Nummer mit dieser Frau, die mal bei dir eingezogen ist, um zu bleiben. Und schlussendlich, du musstest dann, um aus der Nummer rauszukommen, aus deiner eigenen Wohnung ausziehen.
Genau, ich musste die Wohnung kündigen. Und das Lustige war, nach den 3 Monaten hatte sie eine neue Wohnung, ich nicht.
Das klingt im Nachhinein, glaube ich, sehr viel lustiger, als es dann in der Situation damals
war. Klar, ist aber mit jeder Situation. Ne? Über die schlimmsten Geschichten kann man am besten lachen später.
So sieht's aus. Pläne für die Zukunft? Wirst du mit dem Buch sowas wie eine Lesereise machen oder ist das noch nicht klar?
Es ist noch nicht klar. Wenn dann 2023. Ich werde wahrscheinlich ein paar Experimente starten dieses Jahr. Steht noch nicht fest. Und dann schauen wir mal, was das bringt. So, ob das Spaß macht, ob ich vielleicht zu viele Pausen mache, so, bevor ich antworte oder bevor ich anfange zu lesen.
Ja.
Nein, wir schauen mal. Also ich hätte Bock drauf, so. Aber noch mehr Bock habe ich eigentlich mit meiner Band live zu spielen, so, weil da geht dann einfach,
wann
geht
ist einfach da, mehr ab. Wann ist da der nächste Termin?
21.05. Und dann stehen noch ein paar andere Festivals halt an. 2.06. Rock am Regen, Warm-Up-Show und so weiter und so fort.
Danke, dass du da warst.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,